Nori verließ Adrian, die Nashörner und ihre Männer. Sie kletterte in ihren Wagen und fuhr die Straße entlang in Richtung Berge. Wie jeden Morgen wollte sie ihren Tag in der Wüste beginnen, in ihrer Weite, dem Sand, dem Ursprung ihres Seins. Aber Nori fuhr an diesem Tag nicht in die Stille, sie näherte sich dem Anfang und dem Ende. Als sie bereits nahe den hohen Felswänden war, die im Osten des Reservats schroff gegen den Himmel ragten, spürte sie wieder diese beklemmende Enge in ihrer Brust. Die Schmerzen wurden stärker und ließen sie beinahe erblinden, doch sie fuhr unbeirrt weiter. Vor den ockerfarbenen Felsen hielt sie ihren Wagen an, stieg aus und lehnte sich an die Fahrertür. Sie stand nur wenige Meter entfernt vor dem Eingang zu jener Felsnische, in der ihre Tochter Laura als Kind so oft gespielt hatte. »Meine liebe Laura«, flüsterte sie und setzte sich ruhig in den Sand. Doch ein entsetzlich brennender Schmerz in ihrem Brustkorb unterbrach ihre Gedanken. Benommen vor Schmerz schloss sie ihre Augen und fühlte, wie in ihrem Körper eine Art Lösungsmittel von den Zehen beginnend nach oben stieg. Wie Löschpapier begann es, etwas aufzulösen, das immer fest an seinem Platz gelegen hatte. Darüber schob sich ein großer, dunkler Ozean. Sanft, Welle um Welle, schlug es an Noris Wesen an. Sie überkam ein wenig die Angst, aber der Sand, der Wind und der Himmel über ihrer Wüste sagten ihr, dass an diesem Morgen nichts Ungewöhnliches geschehen würde. Mit ihren letzten Kräften begann sie, Buchstabe für Buchstabe, ihre letzten Gedanken in den roten Sand ihrer Wüste zu schreiben, so als könne mit Symbolen und Zeichen eine Annäherung stattfinden an das große, weite Sein. »Laura, mein Liebes«, schrieb sie in den Sand, »du wirst zurückkehren und im Traum, der uns träumt, erwachen. An dem Tag, an dem man stirbt, kommt der Wind und verwischt die eigenen Spuren im Sand. Wenn der Wind aber wieder abflaut, wer wird dann von der Zeitlosigkeit erzählen, die wir hier in der Dämmerung der Zeit verbrachten?« Mit ihrem letzten Buchstaben reduzierte sich Noris ganzes Wesen auf eine in sich geschlossene Antwort. Dann fiel eine Brise Wind vom Felsmassiv herab und strich zärtlich über ihre soeben geschriebenen Zeilen, hob sie auf und trug sie in das große Netz des kosmischen Allseins. Nori starb, wie die Buschmänner seit tausenden von Jahren in diesem Teil der Kalahari gestorben sind. Was von ihr übrig blieb, war Wissen, das nichts festlegte, war ein Wesen, das die Zeit nie gebraucht hatte, um sich selbst aufzuspüren. Es war 7 Uhr abends im Haus an Mikoks Bay und Gail stand in der Küche und marinierte den Rotbarsch, den Aldo bei Fish and Loaves, dem Delikatessenladen in Bridgehampton, gekauft hatte. Daniel und Asia mischten den Salat und Laura war gerade dabei, den Tisch zu decken, als das Telefon läutete. Aldo nahm den Hörer ab. »Adrian«, rief er sonderbar gepresst und versicherte sich, dass es seine Frau auch hörte. »Du willst meine Frau sprechen? Aber natürlich ist sie da«, erreichte Gail den Hörer. »Ja, hallo?« Gails Stimme war gefasst, aber nach wenigen Sekunden fasste sie nach dem Türstock, drehte sich gegen die Wand und verfiel in ein stummes Wimmern. Es war 2 Uhr nachts am anderen Ende der Welt. Adrian stand im Buschkrankenhaus in Kuruman, in das man Nori geflogen hatte. In kurzen Sätzen erzählte er von ihrem Tod. Bevor Nori starb, berichtete Adrian sachlich, hat sie noch einige Zeilen in den Sand geschrieben. Der Name ihrer Tochter ist das einzige Wort, das wir entschlüsseln konnten. »Laura?«, fragte Gail. »So ist es.« Adrian verschwieg den Gehirntumor, den der Arzt bei der Öffnung des Leichnams gefunden hatte, und beharrte darauf, dass Gail ihre Nichte sofort in das nächste Flugzeug nach Johannesburg stecken sollte. Er und Tries würden sich um den Weiterflug nach Kuruman kümmern. Dann legte er auf. Gail drehte sich um und blickte bleich in die Gesichter ihrer Familie. Noch bevor sie etwas sagen konnte, kippte sie das letzte Glas Alkohol, den sie in ihrem Leben trinken sollte, in die Spüle. Dann sah sie tief und bewegungslos in Lauras Augen. »Nori«, hörte sie sich selbst sagen. »Ja, ich habe dir versprochen, deiner Tochter eine Mutter zu sein. Und ja, ich habe sie unterrichtet, wie man im Meer der Farben navigieren muss, um dem bunt schillernden Chaos dieser Stadt einen Sinn abzuringen. Deine Tochter war ein Naturtalent. Du hättest sie sehen sollen. Ihr strahlendes Wesen konnte sich nahtlos mit dem verschmelzen, das nicht ist, nie war und nie sein wird. Aber ich werde auch weiterhin Mutter sein. Ja, ich werde sie aus der Sicherheit ihres jungen Ichs zurück in das große Meer unserer Vorfahren schicken und mir dabei selbst ein Stück meines Herzens herausreißen. Nori, wo bist du jetzt? Ich vermisse dich so sehr, jetzt schon. Meine über alles geliebte Schwester. Was passiert mit mir?« Laura sah ihre Tante auf sie zufallen, grau und leicht wie eine Taube. Daniel, der sofort begriff, fing sie auf, ehe sie hart auf den Boden aufschlagen konnte. Doch Laura stand immer noch regungslos daneben, blickte in die Augen ihrer Tante, erkannte das Lächeln ihrer eigenen Mutter, das in Gels Gesicht aufleuchtete, sah zum Fenster hinaus, wo sich die Baumkronen im Garten von einem aus dem Nichts aufgestiegenen Luftzug bewegten, und hörte eine Stimme. Es war die Stimme ihrer Mutter. »Laura, Daniel, meine geliebten Kinder, ich bin heute zurück in das große Meer gegangen, aber von heute an bin ich euch näher, als ich es je hätte sein können.« Laura wurde gerufen. Sie musste nach Kuruman.